viele machen wenig Sport oder überhaupt gar kein Musikinstrument oder gehen nicht raus. Ja, was machst du den ganzen Tag? Ja, ich liege daheim im Bett und bei meinem Handy. Die sollen einfach mal aufschreiben, wie viel Zeit denkst du, verbringst du am Bildschirm, also am Handybildschirm nur, 7 bis 11 Stunden am Tag.
Das ist 11 Stunden.
Und das Gehirn ist einmal Matsch. Und selbst bei 2, 3 Zeilen haben manche Schüler schon riesen Probleme überhaupt zu verstehen, um was geht's. Ich glaube nicht, dass der Weg, auf dem wir eben sind, das regelt. Würde ich die gleiche Prüfung wie vor 10 Jahren schreiben, dann würde ich nur 5er und 6er rausbekommen. Kommen Schüler zu mir und sagen, warum muss ich denn das jetzt machen? Später kann ich ja eh Bürgergeld empfangen. Ich glaube, dass, und da werden mich jetzt wahrscheinlich wieder viele verteufeln, dass ja. Ich sage, das Schulsystem ist...
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute haben wir uns mal ein sehr wichtiges und ein sehr unterbelichtetes Thema herausgesucht, nämlich das Thema, was eigentlich los ist an unseren Schulen. Und das ist natürlich so ein Dauerthema, wo Sie jetzt vielleicht sagen, schalte ich da weg, interessiert mich sowieso nicht mehr, PISA-Studie kann ich nicht mehr hören. Es ist, glaube ich, wirklich so, dass es da in den letzten Jahren nochmal einen geradezu existenziellen Trend gibt, den wir sehr dringend besprechen müssen. Und dafür freuen wir uns sehr, dass heute bei uns ist Jonas Schreiber. Er ist nämlich selber tatsächlich Realschullehrer in Bayern. Und er hat zu diesem ganzen Thema ein sehr kritisches, sozusagen Weckrufbuch geschrieben. Real Talk Lehreralter, können Sie natürlich bestellen, haben wir Ihnen verlinkt. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, Herr Schreiber, jetzt müssen Sie mich als Berliner erstmal aufklären. Sie kommen ja aus Bayern und ich hätte jetzt gedacht, Realschullehrer in Bayern, da ist die Welt jetzt noch ein bisschen mehr in Ordnung und jetzt schreiben Sie hier so einen Warnruf. Gibt es gar keine Hoffnung mehr?
Hoffnung gibt es immer, Gott sei Dank. Also bei uns in Bayern ticken die Uhren natürlich schon immer ein bisschen anders und ticken, glaube ich, auch immer noch anders. Also es gibt ja andere Berichte in Berlin oder in, wo wir jetzt hier sind, oder im Pott, wo es natürlich nochmal deutlich schlimmer ist. Aber bei uns ist es auch schon so, dass ich sage, nach den Jahren, wo ich jetzt Lehrer bin, dass es problematisch ist, dass ich da Sorge habe, wohin da die Reise geht als Gesellschaft. Und darum habe ich eben das Buch geschrieben mit verschiedenen Anekdoten und das Ganze eben versucht, auf eine humorvolle Art und Weise rüberzubringen. Vielleicht, dass der ein oder andere, der was zu sagen hat und nicht ich als kleines Lichtchen, da sich der ganzen Thematik nochmal näher anwendet und da eben schaut, was man ändern könnte.
Mhm. Jetzt versuchen Sie doch mal unseren Zuschauern ein bisschen plastisch zu machen, die jetzt vielleicht vor 20 oder vor 30 Jahren zur Schule gegangen sind in Deutschland. Wie sehr hat sich das verändert? Und ganz einfach gesagt, wie viel schlechter ist das geworden? Wie viel weniger können Kinder heute? Können Sie das irgendwie so ein bisschen sich uns mal versuchen, plastisch mit in so ein Zimmer, so eine Schulklasse mitzunehmen?
Also vor 20 Jahren war ich selber noch in der Schule, darum kann ich das schwierig aus Schülersicht natürlich sagen. Wenn ihr seit Kollegen mir anhöre, die jetzt schon länger dabei sind, die sagen jetzt speziell so in den letzten 10, 15 Jahren ist es deutlich nochmal bergab gegangen vom Leistungslevel her, aber auch vom Anspruch, aber auch vom sozialen Umgang, wie man eben miteinander umgeht von den Schülerseiten her. Und dass da auf alle Fälle einen Trend zu erkennen ist, der nicht unbedingt positiv ist. Ich bin jetzt seit 7 Jahren Lehrer und in der Schule tätig und auch da sehe ich einen krassen Abfall von der Leistung. Beispiel habe ich auch aufgeschrieben, weil ich das so bezeichnend symptomatisch finde. Wir müssen zum Beispiel immer bei einem gewissen Schnitt, 4,2 ist es bei uns an der Schule, müssen wir zur Schulleitung gehen und dann halt die Prüfung erklären, wieso ist die Prüfung so ausgefallen, wie sie ausgefallen ist. Dann halt Hefteintrag und wie haben wir es gemacht, müssen wir dann vorlegen. Und da habe ich einen unangekündigten Leistungsnachweis, habe ich 2 Jahre zuvor mal geschrieben gehabt. Und da hatte ich einen Schnitt von 3,5 und dann habe ich die gleiche Ex 2 Jahre später nochmal geschrieben und hatte einen Schnitt von 4,5. Also die Art und Weise, wie ich unterrichte, ist wahrscheinlich eher besser geworden oder hoffentlich besser geworden wie davor. Aber so Grund ist natürlich gleich geblieben und es ist um eine Notenstufe schlechter geworden. Da muss ich dann natürlich zur Schulleitung gehen und vorsprechen, wieso, weshalb, warum. Und dann sagt die Schulleitung zu mir, Herr Schreiber, Sie können nicht die gleiche Prüfung schreiben wie vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Würde ich die gleiche Prüfung wie vor 10 Jahren schreiben, dann würde ich nur 5er und 6er rausbekommen. Und das war so ein relativ schneller Aha-Effekt für mich oder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ja nicht unser Anspruch sein, dass ich jetzt hergehe und sage, nur weil die Leistung nicht mehr stimmt, passe ich die Leistung entsprechend nach unten an, nur damit alle happy sind. Und ja, das war so ein Punkt, eben auch aus meiner Historie, aus dem Leistungssport her, wo ich gesagt habe, das kann nicht gut sein, weil ich glaube, wir dürfen uns nicht an den Schlechteren orientieren, sondern wir müssen uns immer nach oben hin orientieren. Wohin wollen wir als Gesellschaft oder was ist besser? Wohin will ich eher? Und darum war das eben so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das gefällt mir nicht, wohin da die Reise geht. Und darum eben auch unter anderem das Buch. Und darum sitze ich jetzt hier, weil ich unbedingt möchte, dass ich den Beruf noch die nächsten 40 Jahre machen kann und eben nicht da in Fahrwasser komme, wo ich sage, da kommen wir nicht mehr so schnell raus oder ich auch dann in meinem Job.
Sie, wie Sie das sagen, ist das ja wirklich eine fundamentale Veränderung, eine fundamentale Verschlechterung, auch jetzt nochmal in den, sagen wir mal, letzten 10 Jahren, in den letzten 15 Jahren. Und da laufen ja ganz verschiedene Trends eigentlich zusammen in der Schule oder im Bildungswesen, was auch die gesamte Gesellschaft eigentlich mitnimmt. Was würden Sie denn versuchen zu sagen oder was sind die Hauptursachen dieser Entwicklung?
Ich glaube, das ist sehr, sehr vielfältig, aber ich glaube auch, dass die Schule generell ein Spiegelbild von der Gesellschaft ist. Und in der Gesellschaft ist ja Leistung jetzt hier speziell in Deutschland nicht mehr so hochgehängt, wie es früher mal war. Und das merken natürlich die Kinder, die spiegeln das, was für eine Erziehung sie haben, aber auch wie die Gesellschaft generell umgeht. Auch hier ein Beispiel, kommen Schüler zu mir und sagen, warum muss ich denn das jetzt machen? Später kann ich ja eh Bürgergeld empfangen.
So, das sagen die wirklich zu Ihnen?
Das sagen sie so zu mir und das sagen sie auch nicht
nur an der Realschule.
An der Realschule und auch nicht nur so zu mir, sondern auch bei Kollegen an anderen oder in anderen Städten, mit denen ich vernetzt bin in Bayern. Und das ist natürlich dann dramatisch, wenn so eine Aussage kommt, ich muss ja nicht mehr, weil...
Also das müssen wir jetzt mal unseren Zuschauern erklären, das ist ja unglaublich. Also zu Ihnen kommen Schüler in welcher Klasse?
Wir fangen in der 8. und 9. Klasse mit Berufsorientierung also, an und da fängt es natürlich dann
also
an.
Also in der 8., also mit 13, 14 Jahren kommen Schüler zu Ihnen hin und sagen, du, ich brauche hier gar nichts, ich kann Bürgergeld empfangen.
So nach dem Motto, ja. Wir fangen halt mit Berufsorientierung an und wollen Stärken und Schwächen bei den Schülern rausfinden und eben auch Praktika bieten wir an und da versuchen wir natürlich dann, viel auch im Wirtschaftsunterricht, wo ich als Lehrer tätig bin, viel dann in die Richtung zu steuern. Was kannst du gut? Was möchtest du vielleicht später machen? Wenn dann halt so eine Aussage kommt, ist es ja irgendwo wieder ein Spiegel, was wird daheim gesprochen, Punkt eins, aber wie sieht die Gesellschaft das Ganze? Und ja, das ist erschreckend zu sehen.
Wahnsinn. Aber das heißt, Sie würden das schon trotzdem als ein Abbild der Gesellschaft sehen, die sich dann einfach in der Schule widerspiegelt oder auch etwas, was sozusagen durch das Bildungssystem verursacht wird?
Ich glaube, das ist ein Abbild von der Gesellschaft, weil es einmal das weniger Leistung, aber auch weniger Verantwortung generell für die eigenen Leistungen, wie vorhin bei dem Beispiel gebracht, ich leiste jetzt nicht so viel, aber es wird trotzdem irgendwie so passend gemacht, beispielsweise ich setze die Fragestellung runter oder die Notengebungen so weit runter, bis wieder das ähnliche Level erreicht ist, also die ähnlicher Notenschnitt, aber das kann ja nicht der Anspruch sein, dass ich alles so nach unten hin anpasse, dass dann alle zufrieden sind, sondern ich möchte ja einen gewissen Standard haben. Wir in Deutschland haben nur das Humankapital als Ressource und keine Bodenschätze und darum kann ich ja nicht nach unten gehen und sagen, wir brauchen dieses Humankapital nicht und ich passe alles nach unten an.
Aber aus diesem Satz, ich kann ja auch Bürgergeld entsprechen, da spürt man ja auch, was auch hier man oft so hört, ist ja auch eine wahnsinnige eigentlich Respektlosigkeit gegenüber dem Lehrer.
Ja, auch. Aber das wird überhaupt nicht als respektlos angesehen von den Schülern. Also dann kann man da überhaupt gar keinen Vorwurf machen, sondern das ist einfach, sie sagen es halt, weil sie sagen, aber jetzt halt nicht, weil's böse, das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern einfach nur, es ist nicht so wichtig.
Ja. Aber wie würden Sie das Thema trotzdem sehen? So, wie sehr hat dieser Respekt, den dein Lehrer hat, gegenüber seinen Schülern irgendwie eingebüßt, gegenüber den Eltern? Also das hat sich ja schon wahrscheinlich verschoben.
Sehr. Definitiv. Es gibt, habe ich mal ein Bild gesehen, früher, und da saß das Kind dann auf der einen Seite von dem Tisch beim Elternabend und auf der anderen Seite saßen die Eltern und der Lehrer. Mhm. Und heutzutage, also dass beide dann auf das Kind einreden, du musst tun, schau mal, so müssen wir das verändern. Und heute, zweites Bild dann, sitzt der Schüler und das Elternteil nebeneinander und schimpfen auf den Lehrer, du musst tun, du musst tun. Mhm. Und dahingehend hat sich es extrem verändert. Auch da ein Beispiel habe ich eben auch aufgeschrieben, weil ich sage, das ist... Ja, da gibt's super viele Beispiele, wo ich sage, das ist problematisch. Mir hat letztens eine Grundschullehrerin erzählt, dass ein Schüler im zweiten, dritten Stock saß und am Fensterbrett und Stühle rausgeworfen hat. So, und da sagst du normalerweise, du musst da runter, unabhängig davon, dass du die Stühle nicht rausschmeißen darfst, musst du, oder Sachen rausgeworfen.
Aus dem Gebäude.
Fenster. Genau, aus dem Fenster saß.
Aus welchem Stock?
Zweiter, dritter Stock irgendwo. Klar, ist super gefährlich für die Leute, die unten sind, aber auch du kannst nicht einfach Sachen rausschmeißen. Stühle. Ja. Ich weiß nicht, was alles rausgeworfen, aber so war die Geschichte. Und dann hat die Lehrerin natürlich den Schüler gepackt und runtergezogen. Weil sie sagt, du fällst da runter und dann verletzt er dich, unabhängig davon, dass es nicht geht. Am nächsten Tag kam dann der Vater mit dem Anwalt und hat die Lehrerin angezeigt, weil der Junge angeblich hier ein Hämatom hatte, also Bluterguss. Und was fällt der Lehrerin eigentlich ein, sich da so einzumischen? Bei mir kommt's oder kam es auch schon mal vor, dass dann ein Anwalt kam und dann gesagt hat, dass meine Ansprüche zu hoch sind, dass ich falsch unterrichten würde und dass der Schüler doch gefälligst jetzt die entsprechenden Noten haben sollten, obwohl der Schüler bereits die zweite Mal die Jahrgangsstufe gemacht hat. War nicht nur bei mir schlecht, sonst kann man ja auch einfach sagen, beim Herrn Schreiber ist der Unterricht nicht so passend. Sondern der war dann breit nicht besonders gut und so, dass halt die Noten nicht gepasst haben. Und da wird dann schnell der Schüler in Schutz genommen. Darum vorhin das Bild, was ich gemeint hatte, dass dann eben hergegangen wird und sagt, der arme Schüler kann nichts dafür, sondern es muss jemand anderes sein. Also dieses Verantwortungsübernehmen, das kritisiere ich, wird in der Gesellschaft, darum Bürgergeld finde ich als passendes Beispiel eben vorgelebt oder nach außen gezeigt und dann eben auch in der Schule weiter.
Aber wenn Sie das jetzt so erzählen, also auch dieses Problem, da kommt dann ein Anwalt oder die Eltern machen für diesen Hebel wahnsinnig Druck, gehen vielleicht zur Direktorin, was auch immer. Beschreiben Sie das doch mal, wie sehr schränkt das eigentlich auch so gefühlsmäßig einfach die Autorität von Lehrern ein? Also dass man dann sagt, oh, dem gebe ich jetzt vielleicht lieber keine schlechte Note, der hat ja so wichtigtuerische Eltern oder das ist ja wahrscheinlich schon. Ich meine, welcher Lehrer hat jetzt die Nerven, sich mit einem Anwalt auseinanderzusetzen? Also
das ist genau das Problem und das darum habe ich jetzt auch für mich gesagt, ich möchte da gerne mal meine Stimme erheben, weil ich glaube, dass das einmal für mich privat nicht funktioniert, weil man nimmt das natürlich auch mit nach Hause und dann, man schläft nicht gut, man macht sich Gedanken, was habe ich falsch gemacht, was muss ich anders machen? Ist es wirklich so? Also aus der Sicht, einmal aus der privaten Sicht, aber natürlich auch aus der beruflichen Sicht. Ich muss jetzt halt nachmittags dann nochmal reinkommen, ich muss mich da mit dem Elternteil rumschlagen, mit dem Anwalt rumschlagen, was dann natürlich nochmal Zeit on top ist, die ich ja eigentlich anders hätte investieren können. Und darum glaube ich, dass ich dann, und das sehe ich bei vielen älteren Kollegen, dass es dann natürlich ist, da in einer gewissen Weise abzustumpfen und dann zu sagen, dann gebe ich ihm die Note oder dann mache ich da gar nichts mehr oder ich sage gar nichts mehr. Und das dann natürlich wieder für das Kind absolut problematisch ist, weil dann habe ich noch weniger Anspruch an das Kind, noch weniger möchte ich das Kind gerne erziehen. Und dann macht es noch mehr, was es möchte und hat weniger.
Und wahrscheinlich kommt ja von der anderen Seite viel weniger Druck, also dass man irgendwie mehr Leistung von den Kindern verlangen müsste und so weiter, mehr Druck zu machen und so.
Teilweise, überwiegend kommt genau dieser Druck, dass es nicht so viel sein sollte. Klar, ich kann jetzt nur für die Realschule sprechen, also für das, wo ich tätig bin. Ich glaube, am Gymnasium schaut es ja nochmal anders aus. Aber auch da ist es vom Elternhaus her auch leichter, dann mal mit dem Anwalt zu kommen. Klar, da ist die Bildungsschicht dann nochmal ein bisschen höher, wie bei meiner Schule. Und da merkt man das dann schon deutlich.
Jetzt haben Sie ja gerade diese Geschichte erzählt mit den Stühlen, die man aus dem Fenster schmeißt. Gut, gibt's immer mal solche Geschichten, sicherlich immer schon, aber es ist natürlich trotzdem irgendwo krass. Aber versuchen Sie doch mal ein bisschen zu beschreiben. Und wie gesagt, Sie müssen mir dazu sagen, Sie sind jetzt in Bayern, ja. Also wir reden jetzt nicht über Berlin-Neukölln. Also, welches Maß an einfach auch schon Verwahrlosung und so weiter gibt es an so einer Schule jetzt? Also an vielleicht auch schon an Gewalt und so. Wie kann man sich das so vorstellen?
Schwierige Frage. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich Angst oder dass irgendeiner der Kollegen Angst hat, jetzt halt abgestochen zu werden. Also das definitiv nicht. Also physische Gewalt habe ich jetzt halt nicht die Sorge, dass da irgendwas passiert bei mir. Klar, die Schüler untereinander, aber das war früher auch schon so, dass sie sich halt mal geschlagen haben, wenn sie irgendein Problem hatten. Klar, versuchen wir da zu intervenieren. Aber jetzt, dass das aus physischer Sicht da ein Problem ist, zumindest auf den Schulen, wo ich war, ist das Gott sei Dank jetzt nicht der Fall. Aber diese Problematik steht natürlich im Raum.
Ja. Hier in Berlin, ich kenne das natürlich, meine Schulzeit liegt ja auch noch nicht so lange zurück hier. Das Hauptproblem ist natürlich Migration, was wir hier in Berlin haben. Also da gibt es ja auch diese ganze Problematik mit Willkommensklassen, die wir haben. Und also ich war auch an der Grundschule, wo wir, glaube ich, 80% oder 90% Migrationsanteil hatten in meiner Klasse. Ich habe bei Ihnen gelesen, da ist es noch so um die 50%, wenn ich es richtig sehe, oder etwas mehr. Beschreiben Sie doch mal vielleicht, was das für einen Unterschied macht. Welche Folgen hat das, wenn es so ein hohes Ausmaß jetzt annimmt?
Also es ist unterschiedlich zwischen 50%, was Sie gerade gesagt haben, bis teilweise in der 5. Klasse haben wir dann 2 bis 3 deutsche Namen. Heißt aber nicht, dass sie keine Deutschen sind, sondern die haben alle oder 99% wahrscheinlich den deutschen Pass. Also sind größtenteils hier alle geboren. Dahingehend merkt man jetzt halt den Unterschied jetzt nicht, ob es jetzt ein Deutscher ist oder ein Migrantenkind. Also auf die Leistung bezogen, also die Lesekompetenz ist bei beiden Gruppen jetzt halt überschaubar gut. Die Rechenkompetenz ist bei beiden Gruppen überschaubar gut. Klar, ich habe einen extrem hohen Anteil an Migrationskindern. Aber es hat dahingehend, dass die deutlich abfallen vom Leistungslevel hinsichtlich der deutschen Kinder, ist jetzt nicht zwingend der Fall. Aber klar, wenn ich jetzt halt als Kind aus einer bildungsfernen Schicht komme, ist es natürlich weniger gut, wie wenn ich jetzt aus einer bildungsnahen Schicht kommen würde. Aber da sehe ich jetzt halt nicht zwingend den krassen Unterschied.
Ich erinnere das so ein bisschen aus der Zeit hier, weil das ist ja immer die Frage der Integration und die Schule wird ja auch von allen Politikern einreden, immer als das zentrale Instrument auch sozusagen von Integration und auch von der Auflösung von Parallelgesellschaften und so weiter angesehen. Und ich erinnere das immer so ein bisschen, ja, dass es ja wahrscheinlich auch so einen Kipppunkt gibt, in welche Richtung dann die Integration stattfindet. Und ich weiß nur noch, bei mir aus der Grundschulzeit war es so, also die Integration fand nur in dem Sinne statt, dass meine Lehrerin angefangen hat, Türkisch zu lernen. Oder dass natürlich auch diese Jugendkultur, die wir natürlich in Berlin enorm haben, also diese, sage ich mal, arabisch dominierte Jugendkultur, auch die ganze Sprache, der Slang sozusagen und so, dass das natürlich total dominant war und eigentlich letztlich abgefärbt hat auf auch sozusagen Kinder ohne jeden Migrationshintergrund, die auch angefangen haben, so zu sprechen und in diesen Schemas zu denken und in diesen eigentlich, ja, so sozusagen diesen arabischen Gewalt, so, das ist, war damals so ein prägendes Erlebnis. Wie würden Sie das denn sehen? Ich meine, findet, da kann da überhaupt noch eine integrative Wirkung der Schule stattfinden bei so hohen Anteilen?
Klar, wenn die Mehrheit anders denkt, dann ist es schwierig, die Mehrheit in ein anderes Wertekonstrukt integrieren, sage ich mal. Jetzt speziell auf Arabischstämmige, da haben wir natürlich sehr, sehr viele bei uns. Natürlich der Islam auch ziemlich vorherrschend als religiöse Grundhaltung. Bei uns in Bayern ist es so, dass die Schüler am Zuckerfest beispielsweise sich zusätzlich freinehmen können. Also können einen Antrag stellen und dann müssen sie nicht zur Schule gehen. Und dann ist, auch es hat geschätzt, Pi mal Daumen, sind 2/3 der Schüler sind dann eben an den Tagen nicht in der Schule, sondern sind in der Heim. Natürlich sagen dann die Nicht-Moslems, wir finden das nicht fair. Ich persönlich finde es natürlich auch nicht fair, weil wieso hat jetzt ein Kind mehr frei wie das andere Kind? Mhm. Muss ich dann dem Kind erklären? Und also die fragen mich dann, Herr Schreiber, warum haben die jetzt frei und warum habe ich nicht frei? Finde ich persönlich jetzt nicht fair, weil wir haben gleiche Rahmenbedingungen und sollten auch uns alle an diese gleichen Rahmenbedingungen halten. Zumal dann, die Eltern müssen ja arbeiten, die haben am Abend, so erzählen mir die Schüler das dann, haben dann halt am Abend irgendwelche Feste und sind dann tagsüber dann alleine daheim. So, und dann sehe ich da den Mehrwert nicht unbedingt dahinter. Dahingehend haben wir schon irgendwo eine Verschiebung von der Ansicht an die ganze Geschichte.
Und Sie haben es schon angesprochen, die Rolle des Islam, wie prägend ist der denn dann schon so auch, was das Verhältnis zu Frauen angeht und so weiter? Wie kann man das so spüren, was für einen Einfluss es da schon gibt?
Es gibt Kolleginnen, die sagen mir, Schüler sagen zu ihnen, dass sie als Frau ihnen nichts zu sagen hat. Also das kommt immer wieder vor.
Im Alter von 13, 14 Jahren reden wir jetzt weiterhin.
Keine Ahnung, in welchen Klassen das war, aber bis zur 10. Klasse unterrichte ich, genau, also bis 15, Wahnsinn. 16. Genau, also das sagen sie zu denen, jetzt auch nicht regelmäßig. Wie gesagt, ich bin jetzt dann noch in einer Bubble natürlich in Bayern, die noch einigermaßen gut ist.
Aber ich meine, wenn es manche so direkt ausdrücken wird, wird es mehr geben, die das denken.
Genau, ist es eine gewisse Haltung, die natürlich nicht so zu unserer Haltung passt, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, aber die kommt immer wieder vor. Wir versuchen dann natürlich da viel zu intervenieren als Schule und auch viel zu machen. Aber diese Aussagen kommen natürlich immer wieder.
Und sozusagen das Thema Kopftuch und sowas, welche Dominanz hat sowas schon?
Ja, in jeder Klasse haben wir jetzt schon ein, zwei mit Kopftuch wahrscheinlich im Schnitt, Schülerinnen. Also die existieren. Wir hatten auch mal eine, die hat ein bisschen mit der Schulleitung und uns Lehrern sich gebettelt. Die kam dann immer wieder voll verschleiert in die Schule, also auch mit Gesichtsschleier. Die war in so einer Findungsphase, wohin soll die Reise für sie gehen? Kann man dem Jugendlichen Leichtsinn hinzu oder anrechnen. Aber jetzt hat sonst, die haben halt ein Kopftuch auf und benehmen sich ganz normal. Also wie alle anderen auch. Ja. Also da sehe ich jetzt überhaupt gar kein Thema dran. Aber es ist natürlich auffällig, dass da Schülerinnen mit Kopftuch rumlaufen.
Und wie würden Sie das sozusagen von der rein sprachlichen Kompetenz sehen? Also wie sehr behindert das sozusagen überhaupt den Unterricht, wenn halt dort so und so viele Kinder sind, die wahrscheinlich ja Deutsch auch eher mit der Zeit irgendwie gelernt haben, aber jedenfalls nicht unbedingt die Muttersprache.
Die daheim nicht unbedingt haben. Deutsch sprechen, genau. Also es gibt
ja gar nicht Deutsch sprechen.
Bevor ich auf das komme, es gibt natürlich auch Eltern, die sprechen überhaupt kein Deutsch. Das heißt, da habe ich dann, wenn ich ein Gespräch mit den Eltern führen möchte oder muss, je nachdem, wie man sieht, dann habe ich gar keine Chance, mit denen zu sprechen, weil dann braucht es irgendwie das Kind entweder was übersetzt oder noch irgendeinen Verwandten, der dann übersetzt. Ob dann wirklich die Botschaft ankommt, die ich anbringen möchte, ist natürlich fraglich. Aber jetzt auf die Frage zurückkommend, wie die Deutschkenntnisse sind, die können, also es kann bei mir in der Schule, kann jeder vernünftig Deutsch sprechen. Nur das Problem ist eher der Vokabelschatz. Und da nehme ich jetzt auch wieder keinen Schüler aus, ist extrem gering geworden. Beispielsweise in der 5., 6. Klassen haben Deutschlehrkräfte, haben jetzt ein Deutsch-Vokabelheft eingeführt. Weil eben beispielsweise das Wort Weide nicht mehr unbedingt verstanden wird, beziehungsweise gewusst wird, was ist es überhaupt für ein Wort. Ich fange auch oder habe jetzt auch angefangen bei mir, habe Arbeitsblätter, wo wir teilweise dann den Stoff eben arbeiten in Wirtschaft. Und wenn man das öfter macht, hat man natürlich ein Gefühl, welche Wörter haben die Schüler oder kennen sie nicht, wo haben sie ein Problem. Und da habe ich jetzt angefangen, auf meinen Arbeitsblättern bei Problemwörtern in Anführungszeichen eine Klammer dahinter zu machen, ist gleich, und nochmal eine kleine Beschreibung, was bedeutet das Wort. Mhm. Aber das umfasst alle Schüler. Also dieser Vokabelschatz ist geringer geworden, aber auch generell das Leseverständnis ist teilweise extrem problematisch. Wir haben jetzt im Referendariat gelernt, beziehungsweise es soll ja alles möglichst anschaulich und möglichst spielerisch aufgebaut sein, der Unterricht. Und da habe ich viele, es kommt mal eine WhatsApp-Nachricht und dann muss man aufgrund von der WhatsApp-Nachricht, die dann vielleicht 5, 6, 7 Zeilen ist, muss man dann irgendwas rauslesen oder eine Überleitung haben oder mal eine Sprachnachricht oder eine Sprachbubble mit 2, 3 Zeilen. Und aufgrund von dem soll dann eben der Übergang zum nächsten Thema oder dann eine kurze Sequenz dann erarbeitet werden. Und selbst bei 2, 3 Zeilen haben manche Schüler schon riesen Probleme überhaupt zu verstehen, um was geht's? Also was möchte ich? Und das impliziert dann natürlich, wenn ich da eine Fragestellung habe, die komplizierter ist in der Prüfung, aber die Fragestellung wird gar nicht verstanden, weil ich den Wortschatz gar nicht habe, weil ich gar nicht überreiße, was das jetzt heißt, kann ich auch gar nicht die richtige Antwort geben. Und da nehme ich alle Schüler mit rein, weil eben der Wortschatz bzw. das Leseverständnis einfach extrem abgebaut hat. Und das ist ein riesen Thema, weil damit fallen natürlich die Leistungen dann auch ab.
Wie dramatisch würden Sie das sagen? Ist das mit dem Leseverständnis? Können Sie es auch wieder irgendwie versuchen, anschaulich zu machen? Aber das wird ja auch immer so gesagt, naja, Zahlen oder auch aus ihrer Erfahrung, weil man, das ist ja so Stammtischsprüche jetzt natürlich, die jungen Leute lesen ja gar nichts mehr oder so, aber wie kann man sich das vorstellen? Also wenn Sie da so eine Klasse in der 8. Klasse, in der 9. Klasse haben, was gibt es da? Gibt es da noch Probleme mit dem Leseverständnis? Ja. Oder was? Wie kann man sich das? Ja,
nein, also versuchen Sie es mal plastisch zu machen. Wie vorhin schon gesagt, also fange mit Wirtschaft und Recht, fangen wir in der 7. oder besser gesagt in der 8. Klasse an. Ja. Haben das dann 2 Jahre, was ich als super wichtiges Fach empfinde. Und da sind, wie gesagt, immer, so ein DIN A4-Blatt ist dann vielleicht zu einer Hälfte beschrieben und dann die andere Hälfte sind dann Fragen. Ja. Und ja, selbst diese Hälfte ist dann teilweise, also brauchen ewig lang, um diese Hälfte überhaupt zu lesen. Diese Hälfte dieses DIN A4-Blattes, aber um dann eben auch die Fragen richtig zu beantworten oder sie wissen dann Wörter nicht, dann frage ich rum, weil ich schon weiß, okay, bei dem oder dem Wort könnte es problematisch sein, sollte eigentlich jeder können, aber kann es dann halt wieder nicht und dann kommen wir zu dem, was ich gerade gesagt habe, dann ergänze ich das halt Stück für Stück mit diesen Ist-Gleich und Klammern dahinter, aber dieses Problem besteht in der 8. Klasse, 9. Klasse auch extrem, dass das nicht mehr so ist, wie es mal sein sollte oder mal war. Und in Zahlen ausgedrückt, können wir auch wieder auf die PISA-Studie zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben. Da fängt man auch, ist nach Punkten gestaffelt und seit 2012, 15 ist eben stark abfällig, diese Bewertung. Und die Punkte sagen normalerweise auch nichts. Und jetzt habe ich in einem Bericht gelesen oder in der Studie gelesen, dass 30 Punkte Abfall und wir sind seit 2012, 15 30 Punkte eben abgefallen, ein ganzes Lernjahr weniger Wissen ist. So, wenn ihr seit dem Leseverständnis, was ja auch eine Kategorie drin ist, eben ein ganzes Lernjahr hinten dran bin, dann wird es sich auf alle anderen Fächer auch auswirken. Das ist riesenproblematisch. Und darum haben wir bei uns an der Schule eingeführt, wie können wir dem Ganzen entgegenwirken, eine sogenannte Lesestunde bis zur 7. Klasse. Heißt, es ist jede Woche Montag in der 1., nächste Woche Montag in der 2. Stunde, sollen die Schüler ein eigenes Buch haben und dann 45 Minuten lang lesen. Und da kommen wir zur Konzentration. Schaffen die es 45 Minuten lang konzentriert zu lesen? Klar, ist schwierig, aber nein, schaffen sie nicht. Muss man halt alle paar Minuten immer wieder reinbenzen und sagen, wir sollen jetzt lesen, wir möchten jetzt lesen, du musst lesen, weil du möchtest einmal das Buch, das kannst du freiwillig auswählen, welches Thema möchtest du, aber wir wollen auch deine Kompetenz fördern, die eben nicht daheim gefördert wird, sondern wir schenken dir jetzt eine Unterrichtsstunde und möchten, dass du liest und dass du da eben besser wirst.
Und da ist aber die Aufmerksamkeitsspanne schon
Überschaubar groß.
Ja, lassen Sie uns doch mal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Das ist ja sicherlich was, was auch, ich glaube, sich auch viele fragen, was ich mich tatsächlich auch frage. Das sind ja sicherlich auch unter anderem Digitalisierungseffekte wahrscheinlich. Jetzt ist es natürlich so, ne, wie ältere Generationen sagen immer, die Jugend verkommt. Das gibt's ja schon bei Aristoteles oder so, glaube ich. Ja. ich entdecke das aber auch bei mir jetzt, das Gefühl, so dass ich jetzt so auf die Leute, die vielleicht 5 Jahre jünger sind als ich, gucke und ich sage so, guck mal, wir haben damals ja noch YouTube geguckt. Ja, wir waren dann noch wirklich die Bildungselite. Und jetzt die jungen Leute gucken TikTok, diese degenerierten Rotzlöffel da. aber ist nicht vielleicht ein bisschen was dran? Also ich meine, was ich mich wirklich frage ist, es gibt ja da auch dazu Zahlen, wo man dann sagt, sagen wir mal, 8-9-Jährige, die 8 Stunden Bildschirmzeit am Tag haben, dann noch diese TikTok, also scrollen, völlig passiv, extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne, diese Konditionierung auf super, super schnelle Dopamin-Kicks und so weiter. Ich stelle mir vor, das ist ja auf einer viel tieferen Ebene nochmal, wie das Menschen richtig verändert.
Oder? Absolut. Ich glaube, da müssen wir auf den Ursprung gehen. Ja. Wenn Sie mal in ein Restaurant gehen, einfach mal Augen aufmachen, wie Mütter mit kleinen Kindern da sitzen. Meistens sitzt die Mutter da und isst. Kleines Kind hat dann irgendwo sein Handy und daddelt dann oder schaut irgendein YouTube-Video mit 1-2 Jahren schon und kriegt dann nebenher das Essen reingeschaufelt. So, jetzt heißt, ich fange an bei Kleinstkindern, bevor wir überhaupt als Schule oder als Kindergarten da Zugriff haben, das drauf zu konditionieren. Deshalb bist du nicht im Restaurant oder beim Essen und isst jetzt, konzentrierst dich auf Essen, genießt das Essen, sondern du bist schon gleich wieder mehr Input, 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 Input. Also du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, nur dich mal auf eins in Ruhe zu konzentrieren. So, und das geht dann weiter. Ich bin IT-Lehrer auch und habe in der 8., 9. Klasse haben wir natürlich Medienerziehung. Und habe ich eine Stunde, die unter anderem sich mit der Bildschirmzeit der Schüler beschäftigt. Also die sollen einfach mal aufschreiben, wie viel Zeit denkst du, verbringst du am Bildschirm, also am Handybildschirm nur. Und da kommen dann unterschiedliche Zahlen raus und dann schaut mal nach auf eurem Handy. Und die Zeit ist jetzt nicht 7 Stunden, sondern es sind 7 bis 11 Stunden am Tag.
Bis 11 Stunden am
Tag. Habe ich dieses Jahr nochmal gemacht gehabt, die Stunde, weil ich eine 9., 8. Klasse habe. In beiden Klassen habe ich es gemacht und dann ist 11 Stunden. So, wenn man sich jetzt überlegt, die Schüler haben 11 Stunden im Top. Ja, also manche haben auch nur 7, haben 7 bis 11 Stunden das Handy, nutzen das, ob das dann nebenher läuft oder ob sie irgendwas daddeln, sei es dahingestellt. Dann sind es noch 5-6 Stunden in der Schule, dann haben es noch hoffentlich 8 Stunden Schlaf und dann bleibt nicht mehr wirklich viel übrig. Heißt, die haben Schule, Schlafen und den Rest am Handy. Mhm. Wenn man sich das überlegt, dann da kann da gar nichts anderes kommen, als ich bin permanent in einer anderen Welt, habe wenig Aufmerksamkeit, kommt auch natürlich der soziale Umgang miteinander, weil ich bin nur hier am Schauen und gar nicht mehr am Kommunizieren miteinander. Heißt, ich habe diese soziale Interaktion nicht mehr. Und dann kommen natürlich die kurzen Dopaminausschüttungen, die 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden und ich brauche immer wieder das Dopamin, ich brauche immer wieder das Gefühl, jetzt kommt was und ich habe gar nicht den Prozess, dass ich etwas über eine längere Zeit erschaffe oder mir erarbeite und dann am Schluss sehe, richtig cool, was ich da gemacht habe. Also das habe ich jetzt erschafft, sondern Dopamin, Dopamin, Dopamin. Und das hindert natürlich dann über einen längeren Zeitraum diesen Prozess entstehen zu lassen, dass ich auf was hinarbeite. Und das merkt man dann natürlich auch in der Schule. Wenn die Aufmerksamkeitsspanne geringer ist, plus die Dopaminausschüttung dann irgendwo fehlt, weil sie ist ja nicht da, wenn ich jetzt länger dem Lehrer zuhören muss. Und das als Kombination ist dann natürlich nicht unbedingt das, was sein soll.
Ja, aber wenn Sie das jetzt sagen, 11 Stunden Handyzeit, auch wieder in so einem Alter, wie wir jetzt diskutiert haben.
8., 9. Klasse,
ja. Was hat das denn für Folgen? Das geht ja wahrscheinlich weit über einfach nur so objektive Lerneffekte hinaus. Das ist ja richtig. Also ich meine, wenn ich mir nur überlege, wenn man eine halbe Stunde mal hängen bleibt in diesen Verticals und sozusagen das so scrollt, wo ich berufsmäßig, muss ich jetzt aus Ausreden sagen, mal manchmal hineingedrängt werde, dann ist ja das Gehirn danach Matsch. Also das ist ja richtig, man spürt das ja richtig, dass das richtig destruktiv irgendwie ist. Es ist fast wie eine Droge und man hat das Gefühl, dann ist der Tag gelaufen, wenn man das mal gemacht hat für eine halbe Stunde, eine Stunde. Und das jetzt über viele, viele, viele Stunden, das ist ja wahrscheinlich die Hauptsache, die dann Jugendliche sich am Handy machen, für bei vielen, über so viel Zeit in so prägenden Phasen, das ist ja richtig gruselig eigentlich.
Ja, aber das führt dann wieder zu dem, was wir vorhin hatten mit dem Bürgergeld, beziehungsweise mit dem Anspruch an die Kinder. Ja. Ich spreche natürlich auch viel mit denen und bin dann natürlich neugierig, was machst du daheim oder welche Hobbys hast du? Und haben viele, machen wenig Sport oder überhaupt gar kein Musikinstrument oder gehen nicht raus. Ja, was machst du dann den ganzen Tag? Ja, ich liege daheim im Bett und bin mein Handy. So, dann sinkt natürlich die Motivation, weil der Kopf irgendwo dann Matsch ist, irgendwas anderes zu tun. Aber ich kenne auch gar nichts anderes. Also teilweise kennen die den Schulweg, Schule, Region, bisschen, daheim, Region, bisschen und alles andere kenne ich nicht. Also wenn ich denen sage, geh in die Straßenbahn und fahr da und dahin, null Gefühl, wo was ist, beziehungsweise haben ein Problem, das zu finden. Obwohl, Google Maps und. Ja. Und das meinte ich vorhin mit symptomatisch mit dem Bürgergeld, dass eben diese Egalität, diese Gleichgültigkeit dadurch natürlich dann nochmal gefördert wird, dass du daddelst den ganzen Tag. Und es ist wurscht. Weil dann natürlich auch viele Eltern die Kraft entweder nicht haben, sich dagegen aufzustemmen, weil das Kind dann irgendwelche Wege findet, trotzdem weiter zu zocken. Beispiel auch wieder, hatte ich einen Elternteil bei mir an der Schule, der zu mir sagt, den Schüler hatte ich gar nicht, was zu mir dann sagt, ja, es hat keine Kontrolle mehr über das Kind, es ist handysüchtig. So, dann hat das Handy weggesperrt, dann hat es halt ein Zweithandy. Mhm. Dann hat es das Zweithandy weggesperrt, dann hat es halt, wie auch immer, dann die nächste Aktion gekriegt, wo es dann wieder zocken konnte, sei es dann an der Xbox oder wo auch immer. Heißt, viele Eltern haben auch da gar keine Kontrolle mehr. Ich glaube, das ist aber der Ursprung natürlich, dass ich meinem kleinen Kind, wenn man wieder bei dem Beispiel im Restaurant, hier hast dein Handy, bitte stör nicht, dass wir das schon von früh auf konditionieren. Du musst gar nicht mit dir dich mal beschäftigen, du musst gar nicht mal ruhig sein, sondern Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung.
Also das ist mir auch letztens aufgefallen, das ist, fand ich ein, also auch in einem Restaurant genau, dass man reingeht und an verschiedenen Tischen sieht man Kinder 4, 5 Jahre alt an so iPads. Ich weiß gar nicht, es gibt offenbar so Kinder-iPads, die so lustige Farben haben und die dort irgendein Spiel spielen. Und das fand ich am allerersten alle auf voller Lautstärke, die Spielgeräusche von diesem Spiel hatten. Also und dabei schon so einen Gesichtsausdruck gemacht haben, wo man wirklich, also das meinte ich jetzt wirklich, wo man wirklich so ein Endzeitgefühl bekommen hat. Also das ist völlig, muss man wirklich sagen, irgendwo fast schon nicht mehr menschlich, ist jetzt was blöd zu sagen, aber es hat schon etwas Geisterhaftes irgendwie. So. Und ich muss sagen, diese Bilder, die man dann so sieht, das ist ja schon, wenn sie jetzt sagen, ne, ja, die gehen nicht zum Sport oder so. Das kenne ich auch aus meiner Zeit und davor noch. Davor hat man gesagt, die gucken den ganzen Tag RTL 2 oder so, ja. Und natürlich, das ist auch alles schlimm oder so. Aber dieses Abrichten ab 3 Jahren, sozusagen diese ultra kurz Dopaminspiegel, die dann diese ganze, das hat ja schon was wirklich irgendwie Dystopisches eigentlich, oder? Also, wo man das Gefühl hat, da werden ja wirklich einfach auch die, ganz platt gesagt, irgendwie die Gehirne einfach auch schon total zerstört bei Kindern, oder?
Too much gemacht, ja. Wobei, ich habe letztens irgendwo von einem Uniprofessor einen Podcast gehört und der hat dann ein sehr gutes Beispiel, fand ich, gebracht, was bei mir hängen geblieben ist. Und zwar früher, wenn man sich Heidi angeschaut hat, hat er gesagt, ist noch irgendwo, war ich so in den Endzügen wahrscheinlich. So, da ging es dann über eine halbe Stunde lang mal um eine Szene. Es wurde langsam aufgebaut, es war langsam da und dann hat man sich halt damit beschäftigt. So, und jetzt halt unabhängig vom TikTok und von Instagram, wenn ich mir jetzt halt heutzutage irgendeinen Film anschaue, da geht's ja permanent cut, 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 cut. Oder, und das hat Matt Damon letztens in einem Netflix-Film oder über einen Netflix-Film gesagt, wir verdummen auch die Zuschauer, weil wir erklären so oft,
weil die schon am Handy sind.
Genau, wir erklären so oft den Handlungsstrang, dass zu jeder Zeit, wo du einschaltest, du kommst immer wieder rein, weil ist ja eh wurscht, weil wir erklären es immer wieder von vorne. Also wir haben gar nicht mehr den Anspruch an unsere Zuschauer, dass du dich jetzt auf den Film oder auf die Serie oder auf was auch immer du konzentrierst, sondern du kannst noch irgendwas parallel machen, am Handy beispielsweise, und du kommst eh wieder rein. Und das fand ich, also die beiden Aussagen kombiniert, einmal von dem Professor und einmal das von dem, fand ich überragend, weil das eigentlich genau das spiegelt, was unser Problem ist. Der Fokus auf eine Sache ist nicht mehr so da, wie er da sein müsste, weil es aber nicht mehr so schlimm ist, dass er nicht mehr da ist, weil es keine Konsequenzen am Ende des Tages gibt. Und dann komme ich wieder auf Bürgergeld, weil du fällst ja am Schluss dann in den Staatsschoß und hast dann trotzdem wieder ein ansatzweise gutes Leben. Und diese Konsequenzlosigkeit, die ist natürlich auch in der Schule da. Das früher war ein Verweis, ich habe Gott sei Dank nie einen Verweis gekriegt, das war auch das Schlimmste, was passieren konnte.
Horror,
ja. Das war der absolute Horror, weil da musst du richtig Mist gebaut haben. Ja. Ich wollte auch nie, habe ich mir geschworen, eigentlich nie einen Verweis ausstellen.
Ja.
Und jetzt stelle ich Verweise ohne Ende aus. Ja. Weil da muss man hier dokumentieren, Verweis ausstellen, hier dokumentieren, Verweis ausstellen. Und die Kinder, die juckt es gar nicht mehr. Die juckt es nicht, einmal, dass ein Verweis kommt, dass ein verschärfter Verweis kommt. Beim Diszi sind sie dann, oh, es könnte mal wirklich was passieren, dass ich von der Schule fliege. Aber bis es zu einem Diszi kommt, dauert ewig.
Aber warum juckt die das nicht? Weil die zu Hause bei den Eltern nichts zu erwarten haben mehr? Oder weil die Schule sozusagen, weil auf den Verweis gar nichts mehr folgt? In Wahrheit sozusagen von der Schule disziplinar.
Sowohl als auch. Weil ein Problem ist, also lasse ich den Schüler nachsitzen, dann kommen natürlich teilweise auch Eltern, beschweren sich, warum muss jetzt mein Kind nachsitzen? Ich habe eine Kollegin, die ist da sehr, sehr hinterher. Und was ich die an Telefonieren sehe und an Ärger mit Eltern, warum jetzt halt das Kind nachsitzen muss, weil es keine Sportsachen dabei hatte, weil es wieder zu spät kam.
Ja.
Und, das ist irre. Und das kombiniert, wir wollen weniger, die Eltern schimpfen uns, beziehungsweise haben es auch nicht im Griff. Ja. Hat dann natürlich zur Folge fürs Kind, das lernt, es ist wurscht, was es macht. Es kommt eh damit durch, was es möchte. Und wenn wir wieder bei dem Beispiel, was Sie gesagt haben, alle im Sitzen mit dem iPad da, mit maximaler Lautstärke, weil das Kind steht im Mittelpunkt. Auch im Restaurant. Ja. Alle hören sich ihr Zeug an. Aber dass es erwachsene Leute oder andere Menschen sitzen, die auch miteinander sprechen wollen, hoffentlich, das interessiert gar nicht, weil ich bin jetzt der Wichtigste, ich bin das Kind und alle müssen sich nach mir richten.
Ich fand nur sogar diese Lautstärke eigentlich sogar am verrücktesten, irre, weil die ja so zeigt, dass die überhaupt jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren haben. Also überhaupt nicht mehr irgendwie verstehen, auch gar keine Angst mehr haben, dass sie jemanden stören können. Die merken das wahrscheinlich gar nicht.
Null. Das ist auch gar nicht böse wahrscheinlich von den Kindern.
Genau, die merken das einfach.
Das war das, was ich vorhin meinte, sondern für die machen es halt, weil es, warum auch nicht. Sie stehen im Mittelpunkt und das auf andere achten, diese soziale Interaktion, was ich vorhin meinte, die ist halt dadurch natürlich auch nochmal deutlich geringer da, weil es passiert nichts, du bist der Mittelpunkt und alle müssen sich nach dir richten.
Wahnsinn. Aber ich meine, das ist ja wahrscheinlich jetzt auch an der Schule, dann, wenn man dann solche Kinder hat, wie sie es jetzt schildern, was kann man dann da überhaupt noch machen? Nein, aber das, also, oder was können Sie da als Lehrer jetzt überhaupt noch? Also, das ist ja eine Ultrakonditionierung, die den ganzen Tag überläuft, wo Sie gar nicht eingreifen können und so.
Gut, wir versuchen, dass wir in der Schule, da haben wir sogenannte Handygaragen eingeführt, da dürfen die dann ins Klassenzimmer gehen und die dann reinstecken. Dann kommt es natürlich vor, dass die Schüler sind ja auch nicht doof, die wissen, okay, wenn der Lehrer sieht, da ist ein Handy drinnen, dann passt es für ihn, dann haben sie halt ein zweites, drittes Handy dabei, dann machen sie da weiter. Wir könnten so viele Handys einsammeln. Ich kann jeden Tag 30, 40 Handys einsammeln. Ich mache es inzwischen teilweise auch nicht mehr, weil gar nicht den Aufwand dahinter, jetzt hoch ins Sekretariat gehen, dann muss die Schulleitung zusätzlich dann bei den Eltern daheim anrufen und sagen, bitte Handy wieder abholen, dann schimpfen die Eltern vielleicht. Ja, warum haben sie das Handy denn abgenommen? Das braucht das Handy zum nach Hause kommen. Dann muss die Schulleitung das Handy wieder ausgeben. Das heißt, wären wir wieder dabei, wir probieren was, wir wollen Grenzen setzen, aber wir kriegen es nicht hin, weil das System, weil die Gesellschaft es am Ende gar nicht möchte. Und da kommen wir zu dem Social-Media-Verbot, Debatte ich super spannend finde. Da glaube ich, sprechen sich 85% der Erwachsenen dafür aus, Social-Media-Verbot unter 16 zu haben. So 85% der Erwachsenen möchten eigentlich das nicht. Und jetzt frage ich mich, warum gehe ich dann ins Restaurant und setze mein Kleinkind vors Handy und lasse es schon an Social Media sein? Weil du bist doch der Erwachsene, du hast doch die Macht, dem Kind ein Handy zu geben oder nicht zu geben. Muss ich das einem Einjährigen geben? Klar, dass dann irgendwann der soziale Druck so groß ist, dann 5., 6. Klasse, dass ein Handy braucht, ist verständlich. Aber brauche ich das dann in dem kleinen Alter? Ich bin doch als Erwachsener verantwortlich. Und dann wären wir bei dem Punkt, was ich vorhin hatte. Diese Verantwortung, glaube ich, ist vollständig verloren gegangen, sondern wir wollen die Verantwortung möglichst abschieben, dass ich kann ja nichts dafür, sondern ist ja die Gesellschaft, ist ja der andere, der das regeln muss. Warum muss der Staat das jetzt regeln und das Handy verbieten?
Ja, ist ein total spannender Gedanke, den Sie da sagen, auch zum Thema Social-Media-Verbot, dass es irgendwie eigentlich gewünscht ist, aber dass die Eltern sich da gar nicht mehr durchsetzen können. Ich meine, ich rede jetzt hier immer schon wie so ein alter Mann, der jetzt hier sagt, die Jugend ist verkommen. Aber auch das ist ja etwas, wo man das Gefühl hat, das sieht man immer, jedenfalls finde ich immer öfter, ich weiß nicht, im Flugzeug, in der Bahn, immer öfter so Kinder, genau mit solchen Geschichten, die auf voller Lautstärke irgendwas machen, die Eltern sitzen daneben, die müssen sich ja dafür eigentlich auch wahnsinnig schämen, aber sie haben offenbar einfach auch aufgegeben. Also sie wissen ja auch, dass der ganze Zug sie jetzt anguckt und sagt so, also die hat es offenbar vollkommen, die
ist gar nicht mehr als so schlimm.
Also man hat das Gefühl, die können sich auch nicht mehr durchsetzen, also auch immer mehr, man sieht ja auch immer mehr so Szenen, wo dann wirklich Kinder laut sind, schreien und die Eltern sagen, tu die, lass es oder irgendwas, und sie überhaupt keine Wirkung mehr hat auf die Kinder.
Ja.
Also das ist, finde ich jetzt einfach so im öffentlichen Raum etwas, was man immer, 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 immer öfter sieht. Also, dass die Eltern offenbar auch die Kontrolle komplett verloren haben über ihre Kinder.
Einige, glaube ich auch. Daumen, wie vorhin schon bei der Geschichte gesagt, kommt der Vater und sagt, er hat keine Kontrolle darüber. Machen auch viele super. Also, das darf man nicht vergessen, dass er das jetzt so breit zu fächern. Ja. Aber es gibt viele, wo eben diese Problematik vorherrscht. Und das war eben der Grund, warum ich jetzt sage, ich möchte jetzt meine Stimme erheben, weil in 10, 20, 30 Jahren möchte ich mir selber nicht vorhalten. Warum hast du nicht damals irgendwas gesagt, ob sich jetzt was ändert? Bezweifle ich, weil ich kann das nicht ändern, sondern es muss die Politik ändern. Aber ich glaube nicht, dass der Weg, auf dem wir eben sind, das regelt.
Ja, und sagen Sie vielleicht, um das Thema auch ein bisschen abzuschließen, aber das eine ist natürlich, die Leistungen werden dadurch schlechter, aber das andere, worüber wir auch immer reden, ist dann natürlich auch so psychische Leiden, die dann entstehen. Da hatten wir jetzt Corona, können wir auch vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, oder diese Corona-Zeit, aber was auch allein schon das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das muss ja auch eigentlich eine Lebensunfähigkeit irgendwie, also es geht ja eigentlich weit darüber hinaus, als dass sie jetzt vielleicht nicht einen tollen Beruf ergreifen können dann oder irgendwie nicht so Karriere machen können und nicht so gut Bildung erlangen können, sondern das ist ja wahrscheinlich auf einer viel existenzielleren Ebene für deren Leben auch, was das für Folgen hat, oder?
Ja, liest man auch viele, viele Studien beziehungsweise viele Ärzte, was man hört, dass die Depressionsrate natürlich hochgegangen ist, weil wenn ich immer auf Instagram sehe, was für ein perfektes Leben hat der, was für ein perfektes hat der, und dann schaue ich mein Leben an und das ist nicht so perfekt, dann komme ich natürlich auch schneller in den Strudel rein. Darum ist irgendwo das Social-Media-Verbot ist schon irgendwo richtig, also dass man drüber nachdenkt, die Kinder davon fernzuhalten. Aber ob das der Staat machen muss, ist eine andere Frage. Mhm. Aber dieses permanente Vergleichen mit den optimalsten Bedingungen auf der Welt und dass es denen auch nicht so gut geht, wie sie dann immer suggestieren, ist dann wieder was anderes. Das fördert das Ganze natürlich. Depressionen, Essstörungen, das kommt alles dann da zusammen und geht natürlich nach oben in den letzten Jahren. Und klar, Corona hat das Ganze dann extrem beschleunigt, weil da natürlich die sozialen Interaktionen nochmal geringer waren. Und jetzt bin ich die ganze Zeit am Handy, plus habe in der Schule, wo ja eigentlich die sozialen Interaktionen auch nochmal mehr sein sollten, habe ich dann auch nicht, weil ich muss Abstand halten, ich muss Maske tragen.
Ja.
Hat das Ganze dann nochmal als Brandbeschleuniger nach oben katapultiert.
Ja, ich habe die Zahlen leider gerade nicht vor mir, aber es gibt ja wirklich diese verrückten Zahlen bei Jugendlichen jetzt, wie viel Prozent haben depressive Störungen, wie viel Prozent haben Essstörungen, auch riesig, riesig exponentiell.
Ich meine ein Drittel, Pi mal Daumen, aber ich bin mir nicht
Depression jetzt.
Genau.
Und das wäre auch meine Frage an Sie, weil es gibt ja noch viele, die dann so, heute dann sowas sagen, ach ja, die jungen Leute, die bilden sich das alle ein, die tun so oder in Wahrheit, wir haben früher da und so. Aber ich glaube wirklich, das ist so, oder?
Ich glaube auch.
Das ist wirklich so.
Ich glaube auch, weil was Sie vorhin richtig gesagt haben, das Gehirn ist einmal Matsch. Ja. Plus, das hatte ich in einem anderen Podcast gesagt und das war dann so der Aufhänger, diese Orientierungslosigkeit, was mir als Wirtschaftslehrer dann natürlich wehtut. Ich weiß gar nicht mehr, wer bin ich? Für was stehe ich? Worin bin ich gut? Durch diese Gleichmacherei der Leistungen, dass ich jetzt gar nicht mehr sehe. Auch wieder Beispiel bei mir. Ich wollte unbedingt im Sport gut sein. Alles andere bin ich irgendwie durchgekommen durchs Abitur. Das passt. Ja. Habe mich dann halt hingesetzt und meine Eltern haben mir in den Hintern getreten, wenn es sein musste. So ab der 8., 9. habe ich mich dann selber hingesetzt. Aber dieses, du musst jetzt nicht mehr oder du hast nicht mehr den Anspruch, in einem Fach richtig gut zu sein oder das ist deins, sondern es ist eh wurscht. Mhm. Und das macht dann natürlich einmal Social Media, aber auch dieses, es ist eh wurscht, das kombiniert kommt dann natürlich genau zu dem, ich kann machen, was ich mag. Es interessiert böse gesagt keinen. Das ist schwierig zu sehen und ich glaube, das fördert natürlich so depressives Verhalten auch nochmal, weil das ja irgendwo dann auch die Ursache dahinter ist.
Ja, aber jetzt versuchen Sie doch mal vielleicht ein bisschen zu beschreiben, wie das jetzt ist oder wie sich das einfach anfühlt für Sie als Lehrer. Also Sie wirken ja so, als würden Sie da wirklich Lust haben auf Ihren Beruf und den Kindern jetzt irgendwie was beibringen wollen und so. Und jetzt haben Sie da sozusagen diese ganzen Phänomene vor sich. Und also das muss ja unglaublich frustrierend auch irgendwie sein.
Voll.
Und also voll. Wie ist das?
Es ist inzwischen so, und das ist Gott sei Dank nicht nur bei mir in meinen Unterrichtsstunden, sondern flächendeckend, sonst würde ich natürlich sagen, ist wieder, was mache ich nicht gut. Ich halte Unterricht mit 2-3 Schülern. Wir haben zwischen 25 und 30 Kinder in der Klasse, weil wir momentan noch in einem Umbauszenario sind. Und ein Drittel ist komplett weg, also komplett raus, die sind zwar leise, sitzen da, stören niemanden. Ein Drittel ist, ich schreibe halt mit und passt. Und dann 2-3 Schüler, mit denen führe ich einen Dialog 90 Minuten lang und habe den Unterricht. Klar, rufe ich doch mal den auf und den auf. Aber ich fokussiere mich dann, oder ich habe dann einen Dialog mit den 2 Kindern, weil von den anderen kommt da nichts. Darum, das ist schon krass. Ich habe mich inzwischen damit abgefunden, auch wenn das brutal hart ist, weil klar, ich liebe mein Fach, Wirtschaft und Recht, BWR. IT auch richtig cool und das sind ja auch praktische Sachen, die du da lernen solltest, auch Wirtschaft und Recht, wie gehst du mit Geld und wie kannst du, auch Berufsorientierung, was wir vorhin hatten, das sind ja alles Dinge, wo eigentlich, es geht um dich, es geht um deine Zukunft, aber selbst da ist dann das Interesse nicht so da.
Und aber wie ist es dann überhaupt noch möglich, da jetzt, wenn es dann da einen Schüler gibt, der wirklich Lust hat, der wirklich was werden will, das irgendwie überhaupt noch den in irgendeine Höhe zu führen in so einer Klasse, wenn sie sagen, sie haben da so, sie müssen schon achten, die Wörter zu erklären und die Lesekompetenz und so. Weil ich meine, ich stelle mir jetzt vor, wir haben ja in Berlin keine Realschulen, aber eigentlich ist ja gerade die Realschule doch so ein Ort, wo es, was eigentlich auch für vielleicht Leute, die aus armen Verhältnissen kommen, die nicht aus dem Bildungsbürgertum kommen, aber das dann trotzdem durch Leistung eben schaffen, dann noch aufzusteigen und dann eben vielleicht doch noch Abitur und doch noch zu studieren und sozusagen. Also eigentlich ist das ja so ein
optimaler Weg.
Aufstiegsweg eigentlich auch mal gewesen. Und ist das überhaupt dann noch, also in so einer, wo man auch so dieses Egalitätsidee hat, was Sie ja vorhin gesagt haben, aber dann auch diesen Niveauabfall, ist es denn überhaupt noch möglich für Schüler, die nach oben wollen? Also ich stelle mir das eigentlich als wahnsinnig tragisch, gerade für Kinder vor, die vielleicht nicht das einfach sowieso schon von ihren Eltern alles beigebracht kriegen, aber trotzdem irgendwie noch was wollen oder so.
Ja, klar fokussiert wir uns oder versuchen wir natürlich auch immer wieder, wir schauen natürlich auch auf die Problemfälle, Aber wir versuchen uns auch gegenseitig immer wieder, jetzt schauen wir doch auf die Bock haben und nicht nur auf die, die jetzt keinen Bock haben, sondern hat man mit dem dann im Unterricht dann auch, weil die anderen sitzen ja wie Zombies dann gefühlt im Unterricht drinnen, hat man mit dem dann halt ein Gespräch, was dann vielleicht ein bisschen weg von der Thematik, aber tiefer in die Thematik reingeht, das ist dann wieder richtig cool. Also so ist es nicht. Also die fragen dann schon nach, die zwei, drei, was ich vorhin gesagt hatte, Schüler. Ich hatte mal ein Beispiel, da habe ich den Hayek gelesen und den fand ich so faszinierend und weil wir das auch in der Schule eben als Thema hatten, da haben wir über die Marktwirtschaft und den Sozialismus eben geredet, habe ich extra eine Stunde gemacht und die kam bei manchen so cool an oder die war so gut für sie, dass sie das mit anderen Klassen auch kommuniziert hatten. Und dann kamen ein paar Schüler nach dem Unterricht von einer anderen Klasse, die ich gar nicht hatte, und haben gesagt, können wir den Unterricht auch machen? Aber die hatte ich gar nicht. Und dann haben wir uns am Nachmittag hingesetzt und am Nachmittag den Unterricht gemacht. Also solche gibt's auch. Das ist dann wieder, das zieht einen dann wieder nach oben. Das motiviert einen dann natürlich wieder.
Oh, Hayek, das darf die Lehrergewerkschaft nicht gucken, das Video hier. Es geschehen ja noch Zeichen und Wunder.
Nein, darum, also das sind so Punkte, wo man sagt, cool, jetzt habe ich irgendwas was bewegt und jetzt fangen wir mal an, drüber nachzudenken, was für Möglichkeiten aus wirtschaftlicher Sicht gibt es jetzt natürlich wieder. Und so punktuelle Beispiele ziehen einen immer wieder nach oben.
Also Sie würden sagen, der individuelle Lehrer hat schon noch die Möglichkeit,
zu gestalten.
Abzuweichen, zu gestalten und das.
Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass die, also ich spreche jetzt von mir, aber ich spreche jetzt auch von meinen Kollegen, die ich kenne. Die sind ja nicht Lehrer geworden, um.
Nee, das glaube ich total.
Die brennen ja für das, was sie tun.
Ich meine jetzt quasi nur, ob das System, sage ich, also einerseits vielleicht wie die Schüler, wie gesagt, das ist ja ein Spiegelbild der Gesellschaft, aber auch wie das Bildungssystem quasi es eigentlich unmöglich macht, wie sehr es den Lehrern quasi unmöglich macht, das noch zu machen und zu zeigen, was sie jetzt gerade gesagt haben.
Das weiß ich gar nicht. Also wir sind da schon ziemlich frei. Klar, wir haben unseren Lehrplan, woran wir uns richten sollen oder sollten. Aber wir sind da schon relativ frei, wie wir das dann rüberbringen bzw. machen. Und es sind auch sehr, sehr viele, die extrem motiviert sind und dann halt über das hinaus was machen. Aber ich glaube eben, und das merke ich auch immer wieder Stück für Stück, darum sitzen wir seit hier, dass eben das einem genommen wird. Und das ist, finde ich, genau der falsche Weg. Und darum verstehe ich dann, böse gesagt, alte Kolleginnen, die ich mal als Schüler dann hatte, die dann, ich habe keinen Bock auf Kinder, ich hasse eigentlich Kinder, ist krass, aber die verstehe ich dann irgendwo, dass sie dann so oft auf die Mütze bekommen haben, dass man dann da ändert, weil man macht in dem Beruf eigentlich, weil es einem Spaß macht, mit Kindern zu arbeiten. Das ist so, der Weg irgendwie.
Ja. Na, wahrscheinlich hängt es wahnsinnig davon ab. Also, ich meine, ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, es war so eine Umbruchszeit, weil wir hatten noch, also ich bin in Ostberlin zur Schule gegangen, dann also auf dem Gymnasium. Und wir hatten noch so alte quasi DDR-Lehrer, sage ich jetzt mal, also der richtige DDR-Gewächse, gerade in so Naturwissenschaften. Ne? Und die haben noch richtig so Frontalunterricht gemacht und man hatte richtig Angst. So, ja. Und da muss ich sagen, da habe ich richtig noch was gelernt. Und ich habe letztens wieder ein paar Schulfreunde von damals getroffen und da blickt man ja dann regelrecht ehrfürchtig zurück, auf diese Lehrer und sagt, Mensch, eigentlich war es ja gar nicht so schlecht, wie man damals das so gedacht hat. Und andererseits gab es aber dann halt schon also gar kein Frontalunterricht mehr und so, das gab es auch alles schon, so dass ich jetzt für meinen persönlichen Level von Allgemeinbildung sagen würde, ich kann es total ableiten, was ich in einem bestimmten Fach weiß, also jetzt ob Biologie, Physik, Musik oder so, hängt ausschließlich davon ab, was für einen Lehrer ich da hatte. Es ist überhaupt nicht abzuleiten von meinen Interessen.
Ja.
Ja, sondern ich habe ein total selektives Allgemein. Ich kann überhaupt nicht sagen, ja, nur Naturwissenschaften oder nur Geisteswissenschaften oder Deutsch oder Musik, sondern es ist total selektiv. Ja, und es hängt nur davon ab, welchen Lehrer ich hatte, in welchem Fach.
Wenn wir wieder bei der persönlichen Beziehung zum Lehrer. Und das ist richtig, was Sie gesagt haben, dass wir ja nicht mehr den Frontalunterricht machen sollen, was ja auch richtig ist, sondern viel interaktiv. Komm mal auf einen Chemiekollegen von mir zurück, der macht inzwischen relativ wenig Experimente mit den Schülern, weil die so viel Schmarrn in der Situation machen, beziehungsweise die Experimente komplett zerstören, dass er sagt, es macht keinen Sinn, die zu machen. Dann geht er natürlich wieder zurück zum Frontalunterricht. Aber ich glaube auch, dass es lehrerabhängig ist, wie man es macht, beziehungsweise wo die Interessen dann da sind, was hängen bleibt. Ja, definitiv.
Ja, dann lassen Sie uns mal ein bisschen sprechen über die Frage jetzt auch des Bildungssystems, worüber Sie ja auch viel sagen. Also die ganzen Trends sind ja klar, haben wir gerade schon gesagt, weniger Frontalunterricht, immer mehr diesen, sag ich mal, Egalitätsgedanken. Ich hatte das auch in der Grundschule, da hatten wir schon so erste, zweite, dritte Klasse immer gemischt mit der Idee, dann heben ja quasi die Drittklässler die Erstklässler nach oben und so weiter. Also das ist ja so die Bildungsidee. Wie sehen Sie das denn, was mich ja jetzt ein bisschen an diesen ganzen Fragen interessiert, ist, welche Rolle hat denn da jetzt eigentlich das Schulsystem und wie viel kann da eigentlich das Schulsystem auch noch ändern?
Ich glaube, dass, und da werden mich jetzt wahrscheinlich wieder viele verteufeln, dass ich sage, das Schulsystem ist sehr gut, was wir haben, weil egal auf welcher Schulart ich am Anfang bin, also bei uns in Bayern sind wir dreigliedrig, ich habe immer die Möglichkeit.
Ganz kurz, Sie sagen aber jetzt das Schulsystem in Bayern. Ja, weil in Berlin haben wir jetzt zum Beispiel Gesamtschulen und so.
Ist anders, klar. Ja. Da sind die Kinder bis zur 6. Klasse zusammen, bei uns nur bis zur 4. Klasse. Mhm. Aber ich glaube, durch unser Schulsystem, ich bin jetzt nicht der Fachmann, wie es in den anderen Bundesländern ausschaut, aber ich glaube, durch dieses Schulsystem hat jeder Schüler zu jeder Zeit die Möglichkeit, aufzusteigen. Egal, ob ich derzeit auf der niedrigsten Schulebene anfange und einen Mittelschulabschluss mache, also einen Hauptschulabschluss, oder ob ich Gymnasium mache. Ich kann trotzdem am Ende des Tages, wenn ich Gas gebe und wenn ich was machen möchte und umso älter ich werde, umso mehr sollte ich ja verstanden haben, hoffentlich, in welche Richtung ich möchte, kann ich dann trotzdem Uniprofessor werden.
Ja.
Weil ich dann trotzdem studieren kann, weil die Wege so verzweigt sind, ob ich das über eine Ausbildung mache oder eben über das Abitur. Und das finde ich wahnsinnig schön, dass man das machen kann. Klar muss man auch wieder hergehen und sagen, was sind die Voraussetzungen, wenn man wieder wie vorhin gesagt, beim Wortschatz oder bei Deutschkenntnissen, bei den Mathekenntnissen. Klar ist da das Elternhaus mitentscheidend. Aber ich finde das Elternhaus, und so ist es ja auch von der Bundesrepublik gewollt, ist die Keimzelle von allem, ist die Keimzelle von der Gesellschaft. Und das Elternhaus hat auch das Kind in den ersten Jahren mitzuerziehen. Und da möchte ich nicht, dass mein Kind jetzt von Person XY erzogen wird, sondern ich will ja das Kind, das ich es erziehen kann. Und darum glaube ich, dass die Grundstruktur vom Schulsystem, um auf die Frage zurückzukommen, gut ist.
In Bayern.
In Bayern, ja. Nur ich glaube, wir haben den Weg eben verloren, dass wir diese Egalhaltung mit reingebracht haben und die jetzt hat diese Wege vollständig verwässert, sodass es eigentlich egal ist. Ja. Und das kritisiere ich, dass wir wieder mehr zu dem, du hast jetzt den Weg gewählt, beziehungsweise musstest jetzt den Weg, bei uns in der 4. Klasse, musstest auf das Gymnasium oder auf die Realschule. Aber es heißt ja auch jetzt nicht, dass, wenn ich dann da bin, dass ich ein schlechterer Mensch bin oder dass ich insgesamt schlechter bin, sondern auf der Realschule sind ja dann eher die Schüler, die wahrscheinlich eine Ausbildung machen wollen. So, warum muss der jetzt halt dann zwingend aufs Gymnasium gehen? Sondern du musst nicht immer durchgehend in die Schule bis zur 13. jetzt bei uns in Bayern, sondern dann gehst du bis zur 10. und dann machst du eine Ausbildung. Ist doch super, weil du bist nicht der Typ vielleicht, der durchgehend in der Schule sitzt und dann dem Lehrer zuhört oder dann in der Uni sitzt und dann dem Professor zuhört und es aufschreibt, sondern du musst was Handwerkliches machen. So, und das ist, glaube ich, auch viel abhanden gekommen, zu sagen, ein Handwerk, wir haben Fachkräftemangel eben im Handwerk, dass das auch was wert ist, dass das individuell auf dich angepasst, was passt für dich besser? Gymnasialer Weg, realischer Weg. Und trotzdem kannst du alles danach machen. Mach eine Ausbildung und vielleicht sagst du dann, wenn du 20 bist, jetzt habe ich eine Ausbildung gemacht, das war genau das, was ich wollte, mit handwerklich, aber jetzt möchte ich noch einen Meister machen oder jetzt möchte ich noch Abitur machen und möchte noch weitergehen. Und das wieder in der Öffentlichkeit wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man das präsent macht, dass das eigentlich der Kern ist, dass diese Bildungsmöglichkeiten, die wir haben, auf jeden Einzelnen super abgestimmt sind, aber du trotzdem, egal zu welchem Zeitpunkt, die Möglichkeit hast, theoretisch in Anführungszeichen wieder aufzusteigen, weil der Handwerker ist genauso viel wert wie der Akademiker.
Ja.
Und dass diese Wertschätzung wieder mehr da ist, auf das Individuum geachtet, du möchtest das machen, du bist eher der Typ, dann mach's doch, ist doch super und du musst nicht studieren. Und wenn ich dann sehe, dass wir so hohe Studienquoten haben und dann wieder lese, ja, die ganzen Studenten oder die Absolventen auf der Uni finden keinen Job, ja, klar findet ihr keinen Job, weil ihr studiert irgendwas, was vielleicht gar kein Mensch braucht, sondern macht doch eine Ausbildung.
Ja.
Und das ist, ja, spannend, so drüber nachzudenken, finde ich.
Ja, es gibt ja auch diese oder These, oder dass man sagt, diese Idee, das Schulsystem immer egalitärer zu machen, die Leute alle immer zusammenzufügen, weniger auszulesen und so weiter, dass es eigentlich ja dazu führt, dass eigentlich auch die Gesellschaft eigentlich immer weniger sozusagen chancengleich ist, weil was auch ich jetzt so aus meinem Umfeld eigentlich das Gefühl habe, es ist viel eher wieder so geworden, dass halt dort, wo die Eltern vielleicht akademisch sind und sich kümmern um die Kinder, dass halt, ich sage mal, trotz des Schulsystems natürlich die dann zu dem kommen, was sie möchten. Aber dass jemand, der aus einer Familie kommt, die vielleicht nicht akademisch ist, wo sich die Eltern vielleicht auch nicht so gut kümmern oder nicht so da sind oder so, ja, dass die es schaffen, durch die Schule vielleicht trotzdem sozusagen, also diese Klassen in der Gesellschaft zu überspringen, was ja eigentlich mal die große Idee, das große Bildungsideal war, das wird ja eben gerade immer schwieriger möglich, wenn die, also durch dieses Schulsystem, oder?
Ja, klar hat das Elternhaus wahnsinnig viel damit zu tun, wo lande ich am Ende. Aber trotzdem glaube ich auch, dass eben das Schulsystem dir garantiert, dass du es schaffen kannst, wenn das Kind oder wenn dann der Jugendliche bereit ist, dafür was zu leisten. Und dann gebe ich halt wieder dem Kind mit. Du kannst es schaffen, aus dem schlechten Verhältnis dann wieder aufzusteigen. Aber das wären wir wieder bei der Gleichmacherei. Das ist dann eben wieder mit dem Bürgergeldthema, ist es halt wieder nicht so wichtig, weil ich muss mich ja nicht so anstrengen, um aus meiner Klasse, wenn wir in Klassengesellschaften sprechen, um da rauszukommen, weil ich muss ja nicht. Ja. Das ist, glaube ich, das Problem wieder. Ja, wären wir bei der Wurzel wieder.
Ja, klar. Dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen sprechen über ein Thema, was ja auch viele interessiert ist, nämlich die Politisierung der Schulen. Mhm. Wie würden Sie das denn einschätzen? Da gibt es ja immer wieder Debatten, wie neutral ist die Schule noch, wie viel politische, wie politisch soll auch Unterricht sein und so weiter.
Ich glaube, also wir haben in Bayern bei uns eine Verfassungsviertelstunde eingeführt. Heißt, jede Klasse muss einmal in der Woche sozusagen eine Stunde über die Verfassung oder über Meinungsfreiheit oder sprechen. Da gibt es auch gewisse Vorgaben, was man machen könnte. Aber es ist natürlich dann, was wir vorhin hatten, es ist alles lehrkraftsabhängig, was ihr dann mit den Materialien, die vorhanden sind, macht oder was ihr dann mit dem macht, was ihr denkt, was gut wäre. Also ich kann mir auch theoretisch irgendein gesellschaftliches Thema, was gerade eben aktuell ist, könnte ich mir theoretisch auch rausgreifen und dann über das halt in dieser Verfassungsviertelstunde sprechen. Habe ich den Vorteil als Wirtschaftslehrer, dass ja eh immer irgendwo Verfassung mit dabei. Aber da wird schon was probiert, aber es ist natürlich lehrkraftsabhängig. Und wenn man dann schaut, welches, auch wieder nicht falsch verstehen, welches Milieu an Schulen dann unterrichtet, ist dann natürlich immer eine gewisse Richtung klarer.
Aber haben Sie das Gefühl, dass die Schulen schon oder vielfach, sage ich mal, bestimmte Meinungen vorgeben oder die Schüler immer stärker in eine bestimmte Richtung lenken, wie sie sich politisch
verhalten? Glaube ich schon, ja. Also das ist auf alle Fälle vorhanden. Wir hatten mal ein Projekt an unserer Schule, da ging es um Secondhand-Klamotten, irgendwie sowas, und da durften die Kinder dann irgendwie Symbole auf die T-Shirts dann sprayen mit Vorlagen, und dann waren ausschließlich Vorlagen mit Tieren, mit irgendwelchen Mustern, und eine Vorlage war Fuck AfD.
Ja.
So, unabhängig welches Fuck da steht, das hat da nichts zu suchen in der Schule. So, das war das Einzige, was da lag. Und das finde ich jetzt halt unabhängig davon, was man von der Partei hält oder nicht, ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum ich das dann da hinlege. Einmal von dem Vokabular her, warum? Punkt zwei, warum muss ich das mit einer Partei, unabhängig davon, wie die Gesellschaft dazu steht, warum muss ich das dahin tun? Und das lenkt ja auch wieder in eine gewisse Richtung. Und das ist schon problematisch. Da sind dann auch Schüler natürlich, die das problematisch sehen, die noch was sagen oder nicht sagen, sei es dahingestellt. Aber da ist natürlich, das war eine externe Veranstaltung, also jetzt nicht von uns als Schule. Da ist dann natürlich schon eine gewisse Schlagseite dabei, die unabhängig, um welche Partei es geht, wir haben parteineutral zu sein, sondern wir haben über alle Parteien, können wir unterrichten, passt, aber da muss ich jede Partei beleuchten. Mich hat ein Neuntklässler damals oder Zehntklässler war das, bei der Europawahl haben die mich gefragt, ob wir uns ein bisschen auch im Wirtschaftsunterricht wieder das Parteiprogramm der AfD anschauen können. Da habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen, nur ich mag jetzt nicht nur das eine Parteiprogramm anschauen, sondern da müssen wir uns auch anschauen, welche Partei schauen wir uns noch an. Dann haben wir uns die Linken, die Grünen noch mit angeschaut und dann sind wir halt aus wirtschaftlicher Sicht diese beiden Punkte durchgegangen. War ich davor bei meiner Vorgesetzten, habe gefragt, kann ich das machen, weil die fragen, die wollen das wissen. Ja, schön, dann können wir uns das gerne anschauen. Dann hat die gesagt, mach, aber nimm noch eine zweite Partei dazu. Haben wir wieder zwei Richtungen. Ich versuche natürlich meine Meinung da rauszuhalten, wie ich die einen sehe und wie ich die anderen sehe, sondern dann gehen wir halt, wir sind das wirtschaftliche Programm durchgegangen, wie sehen wir das und wie sehen wir das. Dann kommt dann natürlich auch ein Dialog, dann sind die ein oder anderen Schüler sind da aktiver, was wir vorhin hatten mit den 2-3 Schülern, die sind dann auf einmal doppelt, dreimal so viel. Aber da ist, finde ich, schon dann wichtig zu schauen, wie sehen dies und wie sehen dies und nicht nur die sind doof oder die sind super, sondern bildet euch eure eigene Meinung, seid kritisch. Und das ist, finde ich, so das, was wir mitgeben müssen.
Und wie sehr, wenn Sie sagen, gibt es da sozusagen Versuche der Einflussnahme auf den Schulunterricht? Also da gibt es ja immer wieder die Debatten um einerseits um Lehrbücher, aber andererseits auch um zum Beispiel NGOs, die an die Schulen gehen wollen. Es gibt ja, wir hatten immer diesen Tag gegen Rassismus und Schule gegen Rassismus, sind ja so Programme. was natürlich erstmal einfach gegen Rassismus ist, aber wo es dann immer auch NGOs gibt, die da reingehen und Programme machen, die dann schon natürlich eine sehr stark politische Färbung einfach haben und die versuchen, immer stärker in die Schulen zu bringen.
Gibt's, ja, klar. Wir sind auch eine Schule gegen Rassismus, nur da fragen mich auch die Schüler, Herr Schreiber, das stimmt doch gar nicht, was da steht. Unabhängig jetzt von welchem Schüler das wieder kommt, also von welcher Herkunft, ist es nett, wenn ich irgendwo ein Plakat hinhänge, aber die Frage ist immer, wie lebe ich das? Ja. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns Rassismus gut findet. Ich glaube auch nicht, dass irgendeiner von uns jetzt irgendwie in einer Klassengesellschaft das gut findet, sondern lass uns doch, wenn wir wieder vielleicht bei Social Media, wenn wir wieder beim Datteln, lass uns doch lieber über die soziale Schiene gehen und sagen, wie möchten wir in der Gesellschaft miteinander umgehen? Und dass da Rassismus keinen Platz hat und dass da du bist weniger wert wie ich oder Mann und Frau sind unterschiedlich wert, das ist ja logisch. Aber da sind wir, finde ich, dann oft schnell auch wieder in einem Fahrwasser drinnen und lassen wieder eine Seite wegfallen und bewegen uns dann nur in eine Richtung. Und das ist natürlich auch wieder problematisch, weil es geht ja alle an. Ob jetzt schwarz, ob weiß, ob gelb, interessiert ja nicht. Du bist jetzt hier, du wirst von mir unterrichtet. Du musst mit dem anderen umgehen, der auch im Unterricht sitzt und geht vernünftig miteinander um. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir mitgeben müssen. Und da ist diese Schlagseite natürlich gefährlich, wenn wir nur in eine Richtung dann versuchen zu lenken.
Und sozusagen von der, also Sie müssen es jetzt auch natürlich nicht immer nur spezifisch von Bayern sagen, sondern Sie haben ja auch ein Buch geschrieben und es geht ja auch um die allgemeinere Fragen. Wie sehr gibt es den Versuch auch sozusagen aus den Ministerien heraus politisch Einfluss immer stärker zu nehmen auf den Unterricht? Es gibt ja ganz verschiedene politische Fragen, wo es ja durchaus auch eine ganz offen ausgesprochene Forderung ist, dass diese Themen politisch den Schülern nahezubringen. Ein großes Thema ist ja zum Beispiel Kampf gegen den Klimawandel, was ja die Grünen immer wieder sagen, es muss stärker in den Unterricht gebracht werden. Die Schüler müssen sensibilisiert werden für den und so weiter. Wie sehr verändert das die Schule eigentlich?
Da müssen Sie wahrscheinlich einen Geografielehrer fragen, wie in seinem Fach unterrichten muss, soll. Jetzt bei mir, ich persönlich, zu mir ist jetzt keiner herangetreten und hat gesagt, du musst es jetzt so und so machen, sondern ich habe meinen Lehrplan und daran halte ich mich. Klar passe ich mich dann Themen an, die Kinder noch interessiert, aber es ist ja das, dass von oben herab irgendwas diktiert wird, du musst es so und so machen, kam es halt bei mir, entweder habe ich es nicht mitbekommen oder es kam bei mir nicht an. Darum, also in dem Fall bin ich halt nicht so krass unterwegs, dass ich sage, da kommt, das musst du machen, sondern ich kann es dann schon so machen, wie ich das für gut halte. Und natürlich alles immer im Rahmen dem, was die BRD bzw. Bayern dann als Freistaat vorgibt, wie wir zusammenleben wollen.
Vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Das Buch Real Talk, Lehreralltag können Sie natürlich bestellen, haben wir Ihnen verlinkt. Ansonsten vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn Ihnen das gefällt, dass wir auch solche Themen hier behandeln, dann überlegen Sie doch, ob Sie Apollonius unterstützen möchten. Wir leben ja davon. Und ansonsten bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.